Willkommen zu Hause. Darum soll es gehen in den kommenden Wochen immer wieder in unseren Predigten. Und wir wollen uns Gedanken darüber machen, was bedeutet es eigentlich, so bei Gott anzukommen? Was heißt es vielleicht auch, diese Heimat zu haben, diese Heimat bei Gott, die wir schon hier aufgeschrieben haben an die Wand, wo man jedes Mal vorbeiläuft, wenn man hier reinkommt. Was heißt es, in dieser Heimat zu leben, diese Heimat zu erleben? Heimat ist ja irgendwie ein Begriff mit unterschiedlicher Wirkungsgeschichte. Erst klang es irgendwie altbacken, dann ist es auf einmal irgendwie ein Modewort geworden und Heimat war allerorten präsent. Und jetzt hat man manchmal irgendwie schon das Gefühl, der Begriff Heimat steht unter irgendwelchen gefährlichen Tendenzen. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, wir wollen Heimat bei Gott erleben? Was heißt es, bei ihm wirklich zu Hause zu sein? Zu wissen, da gehöre ich hin. Zu Hause ist, Pünktchen, 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 ich weiß nicht, wie du diesen Satz beenden würdest, was für dich zu Hause kennzeichnet, was gegeben sein muss, damit du dich irgendwo wirklich zu Hause fühlst. Zu Hause ist, habe ich mal ein Statement gelesen, wo ich ungefragt an den Kühlschrank gehen kann. Aber du kannst natürlich auch deine ganz eigenen Definitionen davon aufmachen. Aber ein Zuhause zu haben, ich denke, da wären wir uns einig, das hat ja etwas zu tun mit Sicherheit, mit Vertrauen, einfach mit dieser festen Überzeugung, hier weiß ich, hier gehöre ich hin. Da gibt es sicherlich auch einen guten Rahmen, da weiß ich irgendwie, wie ist so das, ja, wie geht man hier miteinander um, wie ist so die Kultur, das ist in einem Zuhause gegeben und das alles durch Gott wollen wir hier in der Gemeinde erleben, weil wir überzeugt sind, dass unsere tiefste Sehnsucht nach so einer Heimat, die wir alle irgendwie haben, dass unsere tiefste Sehnsucht nach so einer Heimat auf dieser Welt eben nicht erfüllt werden kann, sondern dass es da irgendwo mehr braucht. Und dass alles das, was wir uns wünschen an Heimat, dass es eigentlich solche Fingerzeige darauf sind, dass es irgendwo noch eine bessere Heimat gibt. Und ich lade dich ein, dich in den kommenden Wochen da mit auf diesen Weg zu begeben, Aspekte dieses Zuhauses bei Gott neu zu entdecken. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder neu, weil sie irgendwie schon so selbstverständlich geworden ist. Und dann auch die Vorzüge des Ganzen. Und heute geht es zum Einstieg um diese Frage, wie ist es eigentlich mit dem Ankommen in dieser Heimat? Was kennzeichnet diese Heimat? Was macht sie vielleicht manchmal auch schwer, sie wirklich zu finden? Was verhindert das, dass wir so dort ankommen? Und wenn wir sie nicht haben, wie kommen wir denn wieder dahin? Bei Gott ankommen, und dazu lese ich eine Geschichte, die vielen sicherlich bekannt sein wird, wo man vielleicht auch schon vieles zu gehört hat. Vielleicht ist sie aber auch für dich nicht so präsent und das ist auch ganz egal. Aber ich lese sie trotzdem aus Lukas 15, die Verse 11 bis 32, eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wir könnten über diese Geschichte viele oder auf jeden Fall mehrere Predigten halten, weil es ein Gleichnis ist mit so vielen Aspekten. Und da wir heute noch ein bisschen mehr auch im Gottesdienst vorhaben, schaffen wir das nicht. Deswegen einfach zwei Tipps, wer sich noch mehr mit dieser Geschichte auseinandersetzen möchte. Das eine, es gibt ein Buch, Bedingungslos geliebt, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen von Timothy Keller. Und das andere, heute Nachmittag, kurzer Werbeblock, 15 Uhr in der Stadthalle in Wetzlar gibt es eine Musical-Aufführung, die beiden verlorenen Söhne, ein Doppelmusical. Und da kann man die Geschichte dann nochmal auf unterschiedliche Art und Weise die verschiedenen Aspekte miterleben. Es sind auch Kinder hier aus der Gemeinde mit dabei. Es gibt noch Karten, nicht im Rosengärtchen, sondern in der Stadthalle in Wetzlar aus Wettergründen. Genug des Werbeblocks. Wie ist es jetzt mit diesem Zuhause? Wie ist es mit diesem bei Gott ankommen? Ein erster Gedanke, was wir von dieser Geschichte lernen können: Wir können dieses Zuhause bei Gott verpassen, aber wir können es auf zwei Wegen verpassen. Und das ist ja ganz wichtig. Diejenigen, die diese Geschichte vielleicht schon länger kennen, die kennen das als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dann lesen wir diese Geschichte und merken, eigentlich ist es die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Denn es geht um zwei verlorene Söhne und es geht um einen guten Vater. Und es sind zwei Söhne, die beide irgendwie Schwierigkeiten mit dem Zuhause haben. Der eine, der es verlässt, und der andere, der zwar immer da war und doch irgendwie nie so richtig da war. Und beide stehen letztlich für zwei Arten, wie ich auch meinen Glauben erleben oder erleben kann. Und beide entsprechen auf die Art und Weise, wie sie denken und wie sie auch dem Vater gegenüber auftreten, nicht dem, was es heißt, ein Zuhause bei Gott zu haben. Sie sind beide kein Beispiel für Menschen, die Heimat bei Gott wirklich verstanden haben. Und beide diese Wege, die sie wählen, führen eben auch nicht dazu, dass ich dieses Zuhause bei Gott überhaupt erleben werde. Und wenn wir als Gemeinde sagen, dass wir eine evangelische Christusgemeinde sein wollen, die auf Jesus zentriert lebt, mit einer guten Nachricht im Kern, dann gehen auch diese beiden Wege nicht konform mit dem, was es heißt, so ein auf Jesus ausgerichtetes Leben mit einer guten Nachricht im Kern zu führen. Beide Söhne und ihre Wege stehen für, wie manche Theologen es ausgedrückt haben, zwei Feinde des Evangeliums, zwei Seiten, wie ich diese gute Nachricht und damit auch das Zuhause, was damit verknüpft ist, wie ich das verpassen kann. Und beide finden sich nicht nur in dieser Geschichte damals, sondern auch in dem, wie wir denken, wie wir unseren Glauben leben und wie wir vielleicht auch den Eindruck haben, wie uns irgendwie eine Frömmigkeit mitgegeben ist oder wie wir eine Frömmigkeit selber auch entwickelt haben. Und wir möchten anhand dieser Geschichte dann hoffentlich dazu durchdringen, was es heißt, wirklich dieses Zuhause zu haben. Möglicherweise kannst du dich da auch selber ein bisschen einsortieren, wenn du jetzt diese Geschichte hörst und man sieht diese beiden Brüder, den einen, den Freiheitsliebenden, den anderen, den pflichtbewussten und du kannst schon für dich so überlegen, was ist so das Denken, was dir vielleicht eher entspricht, wobei ich glaube, dass man nie in dieser Geschichte nur 100% das eine oder das andere ist. Ich glaube, dass die Denkweise von beiden irgendwie in uns drinsteckt und wir werden gleich sogar noch merken, dass sie beide im Kern wieder relativ ähnlich denken. Meistens ist man nicht nur der eine oder der andere. Aber da ist ja der erste, der jüngere Sohn, der sucht die Freiheit. Ihn engt dieses Leben beim Vater einfach ein. Und er will da raus. Er will weg. Er will sein eigenes Ding machen. Das geht für ihn so weit, dass er dem Vater ja sogar seinen Tod wünscht, denn ein Erbe wird ja normalerweise erst nach dem Tod ausgezahlt und er will es jetzt schon haben. Er wünscht sich damit eigentlich, Vater, am besten wärst du wärst schon gar nicht mehr da. Er will diese Pflichten hinter sich lassen, er hat dieses Zuhause mit allem, was dazugehört, offensichtlich sehr negativ erlebt. Und vielleicht steht er damit für Menschen, die irgendwo auch Gott, Kirche, Glauben, was auch immer du da einsetzen möchtest, den Rücken kehren, weil sie das Gefühl haben, dass das doch alles irgendwie nur einengend ist und dass es irgendwie so ein starres System ist und da wird das erwartet und jenes muss man tun. Und da will ich doch lieber mein eigenes Ding machen. Meine Regeln, mein Leben, mein Glück, meine Unabhängigkeit. Dann möchte ich doch selber entscheiden, was gut und richtig ist. Und ich glaube, dass dieser Weg ja super aktuell ist. Ja, das wird uns eigentlich überall erzählt, du bist für dein Leben verantwortlich, du musst das Beste aus deinem Leben rausholen, denn du hast ja auch nur das eine Leben, also mach etwas daraus, du bist deines Glückes Schmied. Selbstbestimmung ist ein hohes Gut. Nichts wie weg von diesem Zuhause beim Vater, diese ganze Glaubensgeschichte, die doch irgendwie nur so einengend zu sein scheint. Und mit diesem Denken im Rücken und vielleicht auch durch manche ungute Prägung noch dazu, haben in den vergangenen Jahren viele Menschen, auch Gott und Gemeinden, den Rücken gekehrt, weil sie das eben nicht mehr wollten, diese scheinbar einengende Frömmigkeit. Dann mache ich doch lieber mein eigenes Ding und meine Regeln und ich entscheide doch, was richtig und falsch ist. Das ist Sohn 1, aber Schwierigkeiten mit dem Zuhause hat eben auch Sohn 2, der ältere Bruder. Das kommt dann raus, als der andere wieder zurückkommt. Pflichtbewusst hat er offensichtlich ein Leben lang seine Arbeit getan. Für ihn war klar, es gibt hier Erwartungen und diese Erwartungen, die erfülle ich und dann muss doch hoffentlich der Vater irgendwie auch mit mir zufrieden sein. Ich mache alles richtig und ich mache so den Dienst nach Vorschrift für den Vater. Aber mit Freude lebt er nicht zu Hause. Das Zuhause ist für ihn offensichtlich kein Ort von, ich gehöre hier einfach so wirklich hin, ohne dass ich das unter Beweis stellen muss, von einer gelebten, wirklich liebevollen Beziehung zum Vater. Davon kommt nicht viel zum Ausdruck. Er war zu Hause, aber nicht aus Überzeugung, sondern aus Pflichtbewusstsein. Für ihn besteht das Zuhause daraus, dass man sich das verdienen muss. Es gibt Regeln und Erwartungen, genau die, die der Jüngere eben ja nicht wollte. Und er sagt, es gibt diese Regeln und Erwartungen und ich werde unter Beweis stellen, dass ich dem genüge und dass ich es würdig bin, dieses Zuhause hier zu haben. Und er steht eben nicht für die Menschen, die sagen, ich erlebe das alles als so einengend, was mit Glaube zu tun hat, aber für die, die vielleicht den Eindruck haben, eigentlich muss ich Gott doch immer unter Beweis stellen, dass ich das wirklich verdient habe, hier bei ihm zu Hause zu sein, dass ich seine Liebe, seine Anerkennung, dass ich derer wert bin. Wie gesagt, das sind zwei Wege. Dieses, ich mache mein eigenes Ding und dieses, ich versuche alles richtig zu machen, um Gott zu beeindrucken. Zwei Wege und beide Wege führen nicht nach Hause zum Vater. Beide gehen am Kern der guten Nachricht vorbei. Und beide ermöglichen eben auch nicht, dass ich so ein Zuhause bei Gott erlebe, weil ich ja immer mit einem gewissen Misstrauen unterwegs bin. Und wie gesagt, du kannst für dich überlegen, was vielleicht dich an der Stelle auch eher geprägt hat. Was ich spannend finde, letztlich nähern sich die beiden Extreme dann wieder an. Und letztlich steckt bei beiden eine Gemeinsamkeit im Kern. Denn es sind nämlich beides Wege, wo ich dafür verantwortlich bin, so ein Zuhause zu haben. Entweder indem ich mir das schaffe, dass ich meine eigenen Regeln und mein Leben auf meine Art und Weise bestimme, dann bin ich ja dafür verantwortlich, was will ich tun, was will ich machen. Oder aber indem ich denke, ich muss auf jeden Fall die Erwartungen von anderen erfüllen. Es ist beides ein religiöses Denken. Ich muss etwas leisten, um dafür am Ende etwas zu bekommen. Und beides verhindert am Ende, dass ich dieses Zuhause erlebe. Jetzt haben wir diese beiden Wege, wie wir dieses Zuhause verpassen können. Und wie gesagt, man entdeckt vielleicht persönlichkeitsmäßig und prägungsmäßig, man hat so seine Schlagseiten und manchmal neigt man ja auch dazu, und das gehört vielleicht auch dazu, man will dem einen Extrem entgehen und verfällt in das andere. Ja, wenn das Boot auf der einen Seite zu kentern droht, dann lehne ich mich instinktiv ganz weit in die andere Richtung und verfalle in den anderen Irrtum. Und das ist das Tückische auch dabei, dass ich auch ganz schnell vom einen zum anderen überwechseln kann. Was braucht es aber? Und was sagt uns diese Geschichte, was es braucht, um dieses Zuhause tatsächlich zu erleben? Das ist der zweite Gedanke. Was braucht es, um dieses Zuhause zu erleben? Wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Was ist das, was im Kern eigentlich dahinter steckt, dass diese beiden Söhne irgendwie so ein Problem haben? Im Kern ist es Misstrauen gegenüber dem Vater. Der eine Sohn sagt, der Vater engt mich ein, der nimmt mir meine Freiheit. Und der andere Sohn hat irgendwie auch das Gefühl, dass der Vater es ja nicht gut mit ihm meint, dass er ihm nichts gönnt und dass er irgendwie ständig nur für ihn arbeiten muss. Und nicht mal einen Ziegenbock kriegt er, um mit seinen Kumpels mal zu feiern. Er muss hart arbeiten. Hinter dem verlorenen Zuhause steckt ein Misstrauen gegenüber Gott. Und ich glaube, dass das ist, was dann im Kern irgendwo auch in uns drinsteckt, dieses Misstrauen gegenüber Gott, dass wir den Eindruck haben, da ist ein Gott, das ist eben kein Vater. Das ist ein Gott, der meint es nicht gut mit uns. Das ist ein Gott, der ist hartherzig. Das ist ein Gott, der will mir irgendwie etwas nehmen. Und es ist spannend, wenn man in die Bibel reinschaut, dann geht es mit diesem Misstrauen schon ganz am Anfang los. Damit fängt die ganze Misere an, dass das Vertrauen der Menschen zu Gott in Frage gestellt wird und dass dieses Misstrauen da gesät wird. Das sagt schon die Schlange am Anfang in dieser Geschichte im Garten, und sie hinterfragt die Menschen und sagt, ja Gott, der meint nicht, wenn ihr von dieser Frucht esst, dass es euch nicht gut geht. Der will euch etwas vorenthalten. Eigentlich werdet ihr sein wie Gott, wenn ihr so ohne Grenzen seid. Aber dieser Gott, der will euch was nicht gönnen. Und damit geht es los, mit diesem Misstrauen gegenüber dem Vater. Das führt dazu, dass Menschen generell diese Gemeinschaft mit Gott verlassen haben, dass Menschen eben nicht mehr in diesem Zuhause sind. Und wir haben dieses Zuhause deshalb nicht mehr, weil in uns drin dieses Misstrauen gegenüber dem Vater steckt. Und wir können es uns eben auch auf keinem Weg erarbeiten. Und wenn wir das noch so versuchen, auf welchem Weg auch immer, ob auf dem religiösen oder auf dem anderen, es wäre eine Überforderung. Was ist dann das Rezept, was diese Geschichte uns anbietet? Wie kann die Rückkehr aussehen? Was beide hier brauchen und was beide hier dann auch erleben, nur mit einem unterschiedlichen Ausgang, ist eine wirkliche Begegnung und Beziehung zu diesem Vater im Himmel. Irgendwie haben sie ihn beide offensichtlich nie richtig gekannt oder falsch eingeschätzt. Wie gesagt, entweder ist der Vater für sie ein Spielverderber oder ein hartherziger Arbeitgeber, aber irgendwie kein guter Vater. Und es braucht die Korrektur dieses falschen Bildes. Und ich glaube, die Korrektur dieses falschen Bildes, die braucht es auch für uns immer wieder. Da, wo dieses Denken auch bei uns einsickert. Moment, gönnt Gott mir vielleicht etwas nicht? Darf ich dieses oder jenes nicht haben oder erleben, weil er mir das einfach nicht geben möchte? Oder aber andererseits eben, boah, dieser Regelkatalog, fürchterlich. Es braucht die Korrektur falscher Bilder, worum es Gott wirklich geht. Vergleich dein Bild von Gott immer wieder mal mit dem Bild, was dieser Vater hier, von diesem Vater hier in dieser Geschichte gezeichnet wird. Der erste Sohn muss dafür erst ganz unten ankommen. Als er bei den Schweinen sitzt, was für einen Juden eben die Höchststrafe war, da merkt er, wie dumm er eigentlich war. Wie sehr er seinen Vater eigentlich falsch eingeschätzt hat. Und er gesteht sein Scheitern ein. Und er merkt, eigentlich hat man es bei diesem Vater ja doch ziemlich gut. Und er macht sich auf den Weg zurück zum Vater und es kommt zu dieser Begegnung, wo er erleben muss, das ist ein Vater, der wartet auf ihn, der doch eigentlich die Familienehre beschmutzt hat, der doch eigentlich in den Augen aller wahrscheinlich irgendwie ein Versager war. Der Vater wartet auf ihn und der Vater rennt ihm sogar entgegen, was ein ehrwürdiger Gutsbesitzer niemals gemacht hätte. Der ist bereit, sich lächerlich zu machen für diesen Sohn, weil er ihn liebt und weil er ihm nachgeht. So wird der Vater geschildert. Und dann merkt man, wie der Vater auch das Denken dieses ersten Sohnes nochmal bewusst korrigiert, denn der hat ja immer noch ein religiöses Denken. Jetzt denkt er nämlich, ja, vielleicht kann ich mir das ja wieder erarbeiten. Ich komme nicht als Sohn zurück, ich komme als Knecht zurück. Und damit fällt er genau in das andere Extrem. Jetzt denkt er auch, ich muss mir die Liebe erarbeiten. Und der Vater sagt, nein, du bist doch mein Kind, du kannst dir diese Liebe nicht verdienen. Nicht als Knecht wird er wieder aufgenommen, sondern als Sohn. Er erlebt seinen Vater als Vater und nicht als Arbeitgeber. Und so stellt Gott sich uns vor, als ein Vater und nicht als Arbeitgeber. Und dann gibt es den zweiten Sohn mit genau dieser Begegnung mit dem Vater. Der Vater geht zu ihm und er ist auch hier bereit, einen Weg zu gehen. Er ist auch hier wieder bereit, Konventionen über Bord zu werfen. Er verlässt die Feier, er lässt die Gäste feiern und er geht nach draußen, um auch diesen Sohn zu gewinnen. Ja, er geht beiden nach. Gott kommt uns entgegen, egal von welcher Seite wir uns von ihm entfernt haben. Und er versucht ihm deutlich zu machen, eigentlich hat er doch ganz viel. Und er versucht, dieses Bild zu korrigieren. Beide brauchen die Begegnung mit dem Vater. Und dann ist eben für beide die Frage, wie sie darauf reagieren. Der erste Sohn findet den Weg zurück nach Hause. Und beim zweiten Sohn bleibt die Geschichte offen. Und das ist das offene Ende in dieser Geschichte. Und Jesus hat sie ja damals erzählt, um die Frommen der damaligen Zeit ein bisschen herauszufordern. Die die Nase darüber gerümpft haben, dass er sich mit denen abgegeben hat, mit denen sonst keiner was zu tun haben wollte. Und das ist deshalb auch die Spitze in dieser Geschichte und deswegen auch das offene Ende an der Stelle. Dass er gerade die herausfordern möchte, die das Gefühl haben, eigentlich sind wir doch ganz gut. Eigentlich muss Gott doch mit uns zufrieden sein. Und er fordert uns heraus zu überlegen, kennen wir wirklich diesen Vater? Aber er hat ein Herz für beide Gruppen von Menschen. Er möchte, dass sie beide zu ihm zurückkommen, dass beide dieses Vaterhaus erleben. Und es geht eben nicht über irgendeinen religiösen Weg, sondern es geht über die Beziehung zum Vater. Der Vater, der nicht nur, wie in dieser Geschichte geschildert, bereit war, alles Mögliche zu investieren, seinen guten Ruf und noch alles andere etwas aufs Spiel zu setzen, sondern der, wenn wir die Ebene weiterdenken, auf Gott als Vater bereit war und bereit ist, so viel für uns zu geben. Und es geht darum, wieder neu zu entdecken, bei diesem Zuhause zu sehen und zu verstehen, wie gut er es mit uns meint. Und dafür müssen wir ihn kennenlernen und sehen, was er uns jeden Tag gibt, was er für uns getan hat, beides. Das, was er uns jeden Tag gibt und das, was wir in der Bibel lesen, was er für uns getan hat. Und dann glaube nicht den Lügen, die du so in dir drin hörst, die dir vielleicht immer wieder einreden wollen. Eigentlich meint es dieser Vater gar nicht gut mit dir. Mach dein eigenes Ding. Such deine Freiheit. Glaube dem, was er sagt und tut, mehr als dem, was du in dir hörst. Und schau auf ihn, auf diesen Vater, der bereit war, so viel zu geben. Und dann können wir diese Geschichte noch ein bisschen weiterdenken und dann können wir in dieser Geschichte sehen, wie der ältere Sohn verachtungswürdig auf seinen Bruder schaut. Er spricht nicht mal von seinem Bruder, er sagt, dieser Mensch da, mit viel Verachtung, Hochmut. Und er ist nicht bereit, für diesen Bruder etwas zu übernehmen oder nur sehr hartherzig. Man muss sich das ja vorstellen. Das, was der Vater noch hatte, war ja eigentlich jetzt Besitz dieses älteren Bruders. Denn das Erbe war ja schon geteilt. Der Vater hat aufgeteilt, eigentlich hat er nichts mehr. Und der ältere Sohn ist nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und dann sehen wir in der Bibel, dass wir einen Gott haben, der es gut mit uns meint. Und dann sehen wir, dass der Sohn Gottes für uns zum wirklichen Bruder wird, der bereit ist, auch den Preis zu bezahlen, der davor nicht zurückschreckt, der sein Leben gegeben hat, damit wir dieses Zuhause wieder erleben können. Zu Hause bei Gott heißt, Beziehung mit ihm zu erleben, die wir uns nicht verdienen können. Und bei Gott anzukommen heißt dann ja auch, egal was gewesen ist, egal aus welcher Richtung du dich Gott wieder näherst, es gibt immer die Möglichkeit zur Umkehr und der Vater wartet auf dich. Gott wartet, er kommt dir in Liebe entgegen, es gibt da kein zu viel und keine zu weite Entfernung. Er möchte uns dieses Zuhause immer wieder schenken. Und ich wünsche es uns, dass wir es immer wieder neu entdecken können, dass wir da diesen sicheren Platz haben, dass wir dieses Zuhause haben bei einem Vater, der uns liebt. Und dann entdecken wir natürlich auch, dass dieses Zuhause, wie jedes Zuhause, einen gewissen Rahmen hat und dass es da eine gewisse Kultur gibt, die dann auch unser Leben prägt. Aber zuallererst müssen wir es nicht verdienen und wir sehen diesen Vater, der gute Absichten mit uns hat. Wie blickst du auf dieses Thema Zuhause? Auf welcher Seite stehst du eher und wo ist vielleicht für dich Umkehr und Korrektur nötig? Egal von welcher Seite, seine Einladung steht. Lass die Vergangenheit hinter dir, das, was bisher bei dir gewesen ist, was du bis jetzt vielleicht auch über Gott gedacht hast, und entdecke, wie er dir Zuhause und Heimat schenkt. Komm heute zum Vater, das werden wir jetzt gemeinsam singen.